ARD.
Es ist so historisch, ich glaube, am Ende der Saison werden wir alle sagen, wo warst du, als die Bayern damals gegen den FC Augsburg verloren haben, am 19. Spieltag? Wo warst du denn, Anne?
Ich war im Studio.
Ach, du hast es hautnah mitbekommen.
Ja, quasi. Also nicht so nah, wie wenn ich im Stadion gewesen wäre, aber ja, wir haben uns alle angeguckt und gesagt,
Was passiert hier gerade?
Ja.
Ja. History in the making.
Wo warst du denn?
Ich war irgendwie auf der Autobahn zwischen Essen und Köln und hab's im Radio gehört. Und war irgendwie überrascht, irgendwie aber auch nicht.
Nee, es hat sich schon so ein bisschen angebahnt, ne? War am Ende verdient für die Augsburger Leistung.
Wir werden darüber sprechen, über die Niederlage der Bayern und über alles andere Wichtige jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Das war er, der 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Neben mir sitzt Anne Hild.
Hi.
Ich bin Tobi Schäfer und wir wollen über alles Wichtige sprechen, was am Wochenende passiert ist. Und natürlich ist das die Schlagzeile von diesem Spieltag, dass die Bayern zum ersten Mal seit 10 Monaten in der Bundesliga wieder ein Spiel verlieren. Wir gehen es nochmal kurz durch. Erst 1-0 geführt durch Ito und dann hat Augsburg das Spiel gedreht. Arthur Chavez, spricht man den so aus?
Chavez.
Chavez, Neuzugang aus Hoffenheim.
Und Vorname ich. Ich schaffe es.
Ah, gut. Mensch, du bist ja multilingual. Sehr gut. Massengo macht das andere Augsburger Tor. Die Frage ist jetzt aber wirklich, wie hoch oder wie tief hängt man jetzt diese Bayern-Niederlage? Also für die Bayern natürlich in der Liga gar kein Drama, weil wenn sie sich irgendwo mal eine kleine Auszeit gönnen können, dann eben in der Liga. Es sind jetzt immer noch 8 Punkte vor Dortmund. Also so sensationell das jetzt war, so egal ist es eigentlich auch, oder?
Ja, das darfst du den Augsburgern aber nicht erzählen.
Nur aus Bayern-Sicht.
Ich weiß es nicht. Also das nächste Spiel ist ja gegen HSV. Das lässt dann Übles für die Hamburger ahnen, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es waren ja jetzt mehrere Leistungen. Also es hat sich ja so mehr oder weniger eingeschlichen, dass die Bayern schon immer nur noch eine Halbzeit richtig gut gespielt haben. Die haben sie jetzt gegen Augsburg halt nicht gehabt. Also sie hatten ja keine Halbzeit, wo sie absolut dominant waren und wo du dachtest, ja, okay. Klar, du hast ganz am Ende nochmal die Chance mit diesem Lattentreffer, wo du dann vielleicht doch noch ausgleichst, wo ich auch dachte, das wäre dann halt wieder typisch Bayern gewesen, dass du zumindest ungeschlagen bleibst. Aber ich fand es auch wirklich bezeichnend, wie viel danach von Energie gesprochen wurde. Also das Kompanie sagt, uns hat dann am Ende so ein bisschen die Energie gefehlt. Jonathan Tah hat das auch gesagt. Und das ist ja dann irgendwie schon was, da kann man zumindest rauslesen, dass vielleicht der Kader doch zu dünn ist.
Sie sind auch ein bisschen weniger gelaufen, als sie sonst immer laufen und auch weniger als die Augsburger. Das deutet wirklich auch wirklich auf dieses Problem hin, bisschen Müdigkeit. Deswegen überrascht mich, der Zeitpunkt ist dann schon überraschend, weil die Winterpause ist noch nicht so lang her. Mhm. Das heißt, man müsste eigentlich noch frisch sein. Ich hätte mit so einer Phase der Bayern, wenn du jetzt dieses Champions-League-Spiel auch noch mit reinnimmst, hätte ich für Februar oder März erwartet.
Also, dass sie dann in der Liga was liegen lassen.
Genau,
ja, hätte ich auch eher gedacht.
Aber du, ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Die Augsburger, die wollen wir nicht zu kurz kommen lassen, die hatten was zu feiern. Auf der Pressekonferenz danach wurde Manuel Baum auch deswegen nochmal gefragt. Vincent Kompany hat das aber irgendwie fälschlicherweise dann auf sich bezogen.
Herr Baum, wie sieht der Abend heute noch bei Ihnen und der Mannschaft aus? Ich habe gesehen, es gab schon ein Tragel Bier in der Kabine.
Eine was?
ein Kastenbier, Kiste, bayerisch Tragel.
Ja. Ich habe kein Bier gesehen, aber...
Nein, ich meine den Herrn Baum.
Ach so, bei euch, Entschuldigung.
Uns war ein Riegel.
Ich dachte in unsere Kabine, das ist...
Das hätte mich sehr überrascht, wenn Sie nach Niederlagen Bier trinken.
Nein, so tief sind wir noch nicht, dass wir jetzt Bier brauchen in die Kabine.
Ich fand's, ja, sag du erst.
Ja, wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen um die Bayern.
Nee, also offensichtlich war er ja dann noch einigermaßen gut gelaunt, aber vielleicht muss man sich Sorgen machen, wenn es da gar kein Bier in der Kabine gibt.
Ja, das ist doch professionell. Ich glaube, da
es gibt auch alkoholfreies Bier.
Ich glaube, da gibt es oft genug Bier, so viel Titel, wie die holen.
Aber ich fand es super schön, wie Manuel Baum nach dem 1-1 dann so direkt den vierten Offiziellen angeguckt hat und so, zählt's oder zählt's nicht? Und der macht dann so eine Abseitsgeste, also zieht halt so eine Linie, eine imaginäre, und wie er dann so in sich zusammen sagt und denkt so, ach Mann, oh, und dann zählt das ja doch. Also der hatte, glaube ich, einen richtig, richtig schönen Nachmittag.
Ja, es sind natürlich ungeplante 3 Punkte für die Augsburger, die schon wieder eine lange Bayern-Siegesserie gestoppt haben. Das war 2014 ja schon mal so, da hat Augsburg Bayerns längste ungeschlagene Serie beendet, damals 53 Bundesligaspiele ohne Niederlage, jetzt auch die zweitlängste, deswegen auch der
Serienkiller.
Der Serienkiller. unser Folgentitel. Und sie haben sich das wirklich verdient. 15-15 Torschüsse, ich habe schon gesagt, sind mehr gelaufen als die Bayern und sind halt wieder Augsburg, wie wir sie von damals kannten, als sie noch nicht von Sandro Wagner trainiert wurden, also von davor. Weniger kompliziert, klares Anforderungsprofil, sind wieder so beim Markenkern und deswegen, ja, Manuel Baum, genau der richtige Mann am richtigen Ort jetzt gerade.
Wobei ich sehr viel gehört habe und irgendwo sitzt jetzt Sandro Wagner in seinem Wohnzimmer und denkt sich, ich hab's doch gesagt,
ja.
Warum sollten wir auf irgendeiner Position schlechter sein als die Bayern?
Aber die Frage ist jetzt wirklich, du hast ja gesagt, das nächste Spiel der Bayern ist gegen HSV, also erstmal Champions League gegen Eindhoven, dann HSV, man mag möglicherweise wieder Angst haben um den HSV. Das Spiel ist in Hamburg, das federt es vielleicht ein bisschen ab. Und bei den Augsburgern, ich meine, das war auch schon oft nicht so gut, dass du die Bayern schlägst und dann in der Liga nichts mehr gerissen hast. Also die haben nämlich jetzt St. Pauli, Mainz und Heidenheim. Das sind drei viel wichtigere Spiele als das jetzt gegen die Bayern. In der Hinrunde haben sie die alle verloren und das sind jetzt alles direkte Konkurrenten unten im Tabellenkeller. Also ich hoffe, dass sie das jetzt richtig für sich kanalisieren, diesen Sieg gegen die Bayern. Aber ich glaube, Manuel Baum,
ja. Ja, und ich glaube, in der Hinrunde sind sie die auch anders angegangen, auch vom Kopf her. Weil das in der Hinrunde halt die Spiele waren, wo sie dachten, naja, klar, das sind ja die Teams, gegen die wir gewinnen müssen. Und jetzt ist man halt schon gesettelter und ich finde, das hat auch das Spiel gegen die Bayern gezeigt, dass sie dann auch nach dem Ausgleich gesagt haben, so, also wenn sich die Chancen ergeben, dann gehen wir halt aufs Zweite und sich aber auch trotzdem noch defensiv so verhalten haben, dass sie den Bayern echt das Leben schwer gemacht haben.
Also Gratulation an den FC Augsburg für diesen historischen Sieg. Mal gucken, ob in dieser Saison noch eine zweite Bayern-Niederlage dazukommt. Borussia Dortmund würde es sehr freuen, denn Borussia Dortmund ist der erste Bayern-Verfolger, der designierte Vizemeister und hat 3-0 bei Union Berlin gewonnen am Samstagabend. Auch kein Feuerwerk, also es klingt deutlich, aber ja. Es war spielerisch, sagen wir mal, es war super effizient und ein souveräner Sieg. Und es gibt eigentlich nichts zu meckern. Oder meckert irgendjemand wieder über den Stil?
Nee, ich glaube, du musst halt dich jetzt einfach damit abfinden, dass es Ergebnisse bringt, so wie Dortmund spielt aktuell. Du hast halt erstmal zwei Verteidiger, die treffen. Du hast dann halt auch natürlich, ich nenne es mal Glück, also es ist ein berechtigter Elfmeter, aber trotzdem spielt es dir natürlich voll in die Karten, dass du dann halt früh mit 1-0 in Führung gehen kannst. Danach hat mich Dortmund ein bisschen überrascht, weil sie dann ja schon eher Richtung zweites Tor gegangen sind und haben sich dann aber ja nach so 20 Minuten wieder komplett zurückgezogen. Und da hätte Union mit ein bisschen mehr Präzision vom Tor locker auch den Ausgleich machen können.
Ja, also die Tore, du hast gesagt, Emre Can, Elfmeter, das 2-0 durch Nico Schlotterbeck nach einer Ecke und das 3-0 durch Maxi Bayer. Und das ist aber gegen Union offenbar genau das Richtige. Du gibst ihnen den Ball, weil dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Union Berlin zum vierten Mal in dieser Saison mehr Ballbesitz als der Gegner und nie haben sie gewonnen. Das ist nicht so ganz ihre Stärke. Und Borussia Dortmund wieder mal zu null. Keiner spielt so häufig zu null wie der BVB. Ich finde, die Defensive, die ist wirklich titelkampfreif. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Nico Schlotterbeck ist vielleicht aktuell der beste Verteidiger in der Bundesliga.
Da müssen sie echt hoffen, dass sie den halten können.
Ja, ist jetzt die Frage, ob sie ihm irgendwie die Hoffnung machen können, mit Dortmund Titel zu gewinnen. Also wenn sie jetzt es schaffen, nach vorn hin irgendwie eine Achse aufzubauen im Kader, einen kreativen Mittelfeldspieler noch zu finden und vorne einen Stürmer zu haben, der auch wieder verlässlicher trifft als Gerassi. Gerassi ist ja jetzt auch aktuell nicht mehr die Stütze. Maxi Bayer hat jetzt auch 6 Saisontore, hat genauso viel wie Gerassi.
Aber du musst halt auf der anderen Seite auch mal sehen, mit dem, was Dortmund da aktuell zeigt, diese einzige Niederlage gegen die Bayern. Ansonsten gab es einfach noch kein Team, das gegen den BVB in dieser Saison in der Liga gewonnen hat. Und so hättest du, wenn du nicht die über Bayern vor dir hättest, könntest du damit ja Titel gewinnen. Dann hast du, also die hatten ja in den vergangenen Jahren ganz oft das Pech, dass sie eine richtig gute Saison gespielt haben und die Bayern einfach den Ticken noch besser waren.
Ja, es ist jetzt die beste Saison seit 7 Jahren, 42 Punkte nach 19 Spielen. Aber es sind eben zu viele Unentschieden. Ne? Ich glaube, man wird jetzt häufig an so Spiele denken wie zu Saisonbeginn gegen St. Pauli, wo du dann irgendwie noch dir den Ausgleich fängst. Also sie haben beide einmal verloren, aber Dortmund 6 Unentschieden und die Bayern nur 2. So, das ist dann der Unterschied, dass die Bayern eigentlich meistens immer gewinnen. Die haben dann mal ein Spiel, wie jetzt gegen Augsburg, wo sie es dann nicht ziehen. Aber haben dann ansonsten darüber hinaus halt eine viel größere Konstanz drin. Und,
aber eigentlich haben die Bayern ja auch so ein bisschen das Dortmund-Problem der vergangenen Jahre, dass du halt gegen Teams dann Punkte liegen lässt, auch jetzt zum Beispiel gegen Mainz, wo du denkst, ja, eigentlich darfst du nicht, ne?
Ich glaube aber, wenn sie in einer Situation wären, wo sie sich das nicht leisten können, würde das nicht passieren. Mit dem Punktepolster, also wie gesagt, es sind 8 Punkte. Viele fragen sich jetzt, kriegen wir nochmal einen Meisterkampf? Also, ist schwer vorstellbar. Weil das, was dafür auch passieren müsste, Dortmund müsste die Bayern mal im direkten Duell schlagen. Und das sehe ich irgendwie aktuell nicht.
Nee, das sind Spielen einfach nochmal Spiele, die quasi außer Konkurrenz sind.
Also der BVB bleibt bei sich, spielt in der Champions League jetzt gegen Inter Mailand und das nächste Heimspiel in der Bundesliga ist Heidenheim. Eine Personale gibt es noch zu verkünden. Anselmino geht zurück zum FC Chelsea, die Leihe ist beendet. War eigentlich ein guter Verteidiger, hat dazu beigetragen, dass der BVB hinten so gut steht, aber aktuell haben sie jetzt irgendwie keine große Not. Das funktioniert auch so. Emre Can müssen wir noch hervorheben, finde ich. Emotional Leader.
Positiv oder negativ?
Ich finde, ja gut, es gab ja diese Rudelbildung, wo er dann die gelbe Karte bekommen hat. Kovac hat ihn auch rausgenommen, weil ich glaube, sonst wäre er vielleicht wirklich vom Platz geflogen. Aber genau sowas braucht Borussia Dortmund. Die haben zu viele nette Spieler. Ich habe so Effenberg-Vibes gehabt. So, ich glaube, das war auch ein bisschen Kalkül von Can, mal da so ein bisschen Stunk zu machen, um die Mannschaft
völlig überrissen.
Ja, aber es rüttelt so eine Mannschaft vielleicht dann auch nochmal wach. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er absichtlich ein bisschen übertrieben hat, weil genau das fehlt beim BVB häufig. Dass da wirklich mal jemand ist, der so dazwischen geht. Und das ist ein Führungsspieler, der sich dann auch aufopfert und da für eine gelbe Karte kassiert. Und ich halte das für... Also das darf man natürlich nicht übertreiben, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich finde so wie auch dieser Blick, den er da drauf hatte, wo du dachtest, okay, irgendeiner kassiert jetzt eine und dann bist du halt mit Rot runter und dann hilft es deinem Team gar nicht.
Also das Publikum in Berlin hat es ja auch entsprechend nicht gewürdigt, der wurde dann sehr, sehr ausgebuht, auch das war ein bisschen übertrieben, fand ich, aber das gehört doch zum Fußball.
Das gibt ihm, glaube ich, schon wieder viel.
Ja.
Also liebt er wahrscheinlich.
Ich finde, Borussia Dortmund kann sowas vertragen und ich finde Emre Can aktuell da wirklich einen wichtigen Mann, auch dass er dann sich den Elfmeter nimmt und so. Also wir haben auch schon über einen anderen Emre Can gesprochen in dieser Saison und dachten schon, der spielt keine Rolle mehr. Und jetzt ist er wieder wichtiger Bestandteil.
Wir müssen unser Tippspiel noch auflösen, ne?
Stimmt, genau. Ja. Ah ja, ich habe es eigentlich verdrängt. Genau, wir haben am Donnerstag in unserer Vorschaufolge die Spiele getippt. Also wir haben es kombiniert. Ich habe die Zahl der Heimtore getippt und du immer die Zahl der Auswärtstore. Ich glaube, insgesamt in den Tendenzen gar nicht so schlecht.
Nee, also gut, wir haben bei Bayern gegen Augsburg ein 4:1. Das ist nicht ganz aufgegangen.
Aber ich möchte den sehen, der das Ergebnis getippt hat.
Ja, also wenn es einer von euch hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare, gerne auch mit Fotobeweis,
ja.
Damit wir das haben. Union gegen Dortmund hatten wir ein 2:3. Also ich würde mal sagen, ich habe sehr gut getippt.
Ja, ich hatte Union mehr zugetraut, aber... Ich glaube, das ist jetzt auch kein Drama, gegen Dortmund zu Hause zu verlieren. Sie steht insgesamt noch gut da. Klar, 0-3 klingt am Ende ziemlich deutlich, auch ausgerechnet am 60. Geburtstag. Also es war jetzt keine schöne Feierei. Aber wenn wir nach vorne blicken, Union, nächster Gegner, jetzt nach Hoffenheim geht es dann jetzt und dann gegen Frankfurt. Also die müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie irgendwie nach unten abrutschen. Vielleicht geht ja tatsächlich auch was Richtung Europa. Und dann gucken wir uns das mal an.
Ja.
Und jetzt gucken wir auf eine der aktuell größten Baustellen in der Liga, vielleicht sogar die größte, Eintracht Frankfurt. 1:3 gegen Hoffenheim. Hoffenheim festigt Platz 3, 6 Punkte hinter Dortmund und die haben ja noch das Nachholspiel. Ja, und Frankfurt am nächsten Tiefpunkt. Ich hatte schon jetzt irgendwie nach dem letzten Spiel gesagt, also tiefer geht's jetzt nicht, aber jetzt wieder erst geführt und dann nach der Pause 3 Gegentore in 13 Minuten. 5 Pflichtspiele in diesem Jahr und in allen 5 Spielen 3 Gegentore bekommen.
Wir hatten auch 2:3 getippt. Also da relativ nah dran. Es war jetzt nicht so schwierig zu sagen, dass die nochmal 3 Gegentore fressen, weil das halt einfach die Serie ist.
Und auch noch Hoffenheim gekommen ist, ne? Also.
Ja, es ist, ich war nach der ersten Hälfte sehr, sehr überrascht, weil ich dachte so, ey, guck mal, es geht doch, du kannst doch auch vorne treffen. Bei der einen oder anderen Hoffenheimer Chance hatten sie auch ein bisschen Glück, aber Kauasantos auch gut gehalten, so, war ein Schritt nach vorne und dann in der zweiten Hälfte hast du halt dieses Ding mit, kriegst du einen, kriegst du 3. Also das ist, als der Ausgleich fällt, hast du das Gefühl, alle auf dem Platz, alle Frankfurter wissen, ja, das war jetzt nicht das Letzte.
Die Lösung, es müsste jetzt mal ein neuer Trainer her. Es zieht sich doch irgendwie ein bisschen länger hin, als ich dachte.
Ich finde, sie könnten mittlerweile bei Dino Topmöller anrufen und sagen, es tut uns leid, es lag nicht an dir, bitte komm zurück.
Alle haben gedacht, Marco Rose wird es, ist nur noch eine Formsache, aber jetzt geistern irgendwie gefühlt 100 andere Namen noch so durch die Schlagzeilen. Wir können ja mal ein paar nennen. Ich habe auch Alex Blessin tatsächlich auch schon gehört.
Ja, habe ich auch gehört,
der war noch bei St. Pauli. Der
wird da auch gar nicht diskutiert öffentlich.
Dann gibt es den Namen Kjetil Knudsen, das ist der Trainer von Bodø Glimt. Aber auch der ist ja noch im Amt, genauso wie Jakob Nestrup vom FC Kopenhagen. ich bin mir auch nicht sicher, welchen Trainer holst du jetzt? Also du brauchst auf jeden Fall einen, der die Defensive irgendwie neu zusammenbaut. Und
damit wäre der Plätzchen der vergangenen Saison eigentlich eine gute Idee.
Und ich glaube, du brauchst jemanden, der die Liga kennt. Also fast schon wirklich eher ein Feuerwehrmann jetzt und dann vielleicht zur neuen Saison nochmal irgendwie eine neue Idee. Und da kommt dann der Name Tobias Strobel ins Spiel. Der ist aktuell der Trainer in der dritten Liga beim SC Verl. Schickt sich an, aufzusteigen in die zweite Liga. Sehr, sehr riesengroßes Trainertalent. Ich habe sehr viel von Verl auch gesehen in dieser Saison. Das ist herausragender Fußball, den er spielen lässt. Ich würde ihm nicht raten, jetzt so nach Frankfurt zu gehen. Der wird sowieso irgendwann einen Bundesliga-Verein trainieren. Merkt euch den Namen Tobias Strobel. Ich würde es nur nicht jetzt machen, weil jetzt kannst du dich nur verbrennen. Weil was willst du jetzt noch schaffen mit Frankfurt? Mit ein bisschen Glück kommst du noch nach Europa. Dann sagen alle, ja, das ist aber auch das Mindeste, was wir schaffen müssen mit dem Kader. Und wenn sie es nicht schaffen, dann war es wirklich eine gebrauchte Saison und dein Name taucht da irgendwo auch mit auf. Weiß ich nicht. Also,
was macht eigentlich Friedhelm Funkel?
So gerade? Nämlich. Er saß nämlich auch in einer Fußballsendung jetzt am Sonntagmorgen, wurde auch danach gefragt, ob das denn eigentlich irgendwie für ihn nochmal in Frage kommt. Und da das klang so, als sei er noch nicht durch damit, mit dem Thema Trainerbank. Ob es jetzt nochmal die Eintracht wird, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es gibt ja viele Kandidaten. Ich würde schon aber auch sagen, Marco Rose wird es jetzt wahrscheinlich schon.
Ja, aber dann frage ich mich, woran hängt's? Also ich habe noch so ein bisschen vermutet, dass sie vielleicht auf den Alex-Meyer-Effekt beim Heimspiel setzen wollen. Und das war ja dann auch wirklich so, als die Aufstellung durchgegeben wurde und als der Name dann genannt wurde, wo auf einmal so ein Jubel aufgebrannt ist und du hast richtig gemerkt, die Eintracht-Fans dachten, jetzt ändert sich wirklich was. Ja. Und dann musst du es aber auch als Team schaffen, dieses Stadion leer zu spielen. Also da war ja am Ende kaum mehr jemand da, um überhaupt die Mannschaft auszupfeifen.
Ja, das ist dann die Höchststrafe, dass dann die Zuschauer vorher gehen und also jetzt ist wirklich kompletter Bruch zwischen Zuschauer und Mannschaft. Nächsten Spiele in einem Champions League gegen Tottenham und dann Bayer Leverkusen, also das sind komplizierte Gegner, vielleicht dann noch mit einem neuen Trainer. Wir sind natürlich jetzt so ein bisschen im Timing-Dilemma, wenn die Folge rauskommt. Ist vielleicht schon einer verkündet worden und wir haben den völlig falschen Tipp gehabt.
Aber Sie haben ja gesagt, in der Champions League werden die Interimstrainer erstmal noch
gut. Also na gut, dann können wir ja noch ein bisschen rumspekulieren. Udi Hoffenheimer, da müssen wir auch noch einen Satz zu sagen. Einfach weiter beeindruckend. Von den letzten 5 Spielen haben sie 4 gewonnen. Sie haben jetzt am Dienstag das Nachholspiel in Bremen. Dann spielen sie gegen Union und dann gegen die Bayern. Und dann sehen wir mal, ob Hoffenheim wirklich da oben hingehört. Gladbach gegen Stuttgart am Sonntag. Klarer Sieg für den VfB mit 3:0. Fing an, dass Tabakovic erstmal einen Elfmeter verschossen hat. Und dann die VfB-Tore durch Leveling, Eigentor Skelly und Dennis Undav. Wir haben ja gesagt, das war das Duell der beiden MVPs. Tabakovic gegen Undav. Klarer Sieger. Undav, der auch nur von der Bank gekommen ist und nochmal getroffen hat. Also beim VfB funktioniert irgendwie alles.
Ja, und klarer Sieger wir mit dem Tippspiel, weil wir hatten ein 1:3. Und ich meine, den Elfer kannst du dann halt auch machen, dann hätten wir genau das Ergebnis richtig getippt. Ja, beeindruckend auch, was Stuttgart so von der Bank bringen kann. Ne? Also da musst du erstmal 3 Jungs sitzen haben, die auch schon Nationalmannschaft gespielt haben und nicht nur einmal. Das ist schon krass. Und wie der VfB halt auch damit umgeht, dass du dann halt diesen ärgerlichen, also völlig berechtigt, aber ärgerlichen Elfmeter kriegst, dass du dann halt diesen Schwung mitnimmst von wegen, wir haben aber trotzdem kein Gegentor gekriegt und das dann im Stile einer Top-Mannschaft zu Ende bringst.
Ja, es ist wirklich Rotation par excellence, das haben die nach dem Spiel auch gesagt, Undav von Leveling, wie das abgesprochen war, wer wie viel spielt, wer wann kommt. Ich glaube, da ist auch keiner böse, wenn er mal draußen sitzen muss, weil die Belastung ziemlich hoch ist und umso enttäuschter bin ich dann eigentlich von Gladbach, weil der VfB kommt aus einer Europapokalwoche und Gladbach läuft weniger, gewinnt weniger Zweikämpfe und hat wirklich einen blutleeren Auftritt dann wieder gezeigt. Also beispielhaft war vor dem 0-3 auch diese Hanebüchne, nenne ich das jetzt mal, Defensive, wo Stuttgart den Ball gewinnt in der Gladbacher Hälfte und dann gar keinen Druck mehr kommt. Ganz viel Platz für den VfB. Die Gladbacher gucken sich das in Ruhe an und kassieren dann folgerichtig das Gegentor. Und das finde ich jetzt schon so langsam auch gar nicht mehr so ohne. Also die sind gut ins Jahr gestartet, Gladbach. Und jetzt gab es eben zuletzt...
Aber gegen Augsburg, ne?
Ja. Und dann gab es das 1:5 gegen Hoffenheim, 0:0 gegen den HSV, jetzt das 0:3 gegen den VfB. Kriegt da Eugen Polanski nochmal Probleme?
Nee, wenn das so ich glaube nicht, dass der Probleme kriegt. Also der wird schon bis Saisonende mindestens mal da auf der Bank bleiben. Ich glaube auch schon, dass der nochmal den Umschwung schaffen kann, weil... Wenn wir uns daran zurückerinnern, der ist ja auch nicht gut gestartet mit denen. Also das war ja nicht so, der saß da und auf einmal lief alles. Und so eine Delle war schon zu erwarten. Jetzt müssen sie aufpassen, dass es halt auch wirklich bei der Delle bleibt. Weil du hast halt Pech. Skelly erwischt einen rahmschwarzen Tag, legt das 1:0 dann ja ungewollt vor. Also wird quasi angeschossen und ist dann aber der perfekte Vorbereiter für das 1:0. macht dann noch das Eigentor. Das, sowas kann ja dann halt auch mal passieren, unabhängig davon, ob die Mannschaft gerade gut drauf ist oder nicht. Mhm. Aber dann hast du halt dieses, was danach passiert, dass du dann halt wirklich das Gefühl hast, die Gladbacher haben das Spiel ab dem Moment abgeschenkt und nach vorne nicht mehr wirklich Ideen entwickelt.
Nächstes Spiel ist in Bremen, das ist dann fast schon ein Krisenduell, würde ich das fast nennen. Ich meine, sie müssen sich noch nicht nach unten orientieren, es gibt zu viele Mannschaften, die aktuell noch schlechter dastehen, aber darauf verlassen würde ich mich jetzt nicht.
Nee, ich würde mich darauf verlassen, dass das ein 0-0 wird.
Da sind wir noch nicht.
Das wäre ein Punkt.
Das wäre zumindest mal ein Punkt. Der VfB seit 7 Spielen jetzt ungeschlagen, ist aktuell Vierter, kann von Leipzig noch wieder verdrängt werden in der Tabelle. VfB hat gegen keinen Verein mehr Bundesligasiege geholt als gegen die Gladbacher. Und wir haben Dennis Undaff erwähnt und müssen auch über Jamie Leveling sprechen, der wirklich auch wieder zu einem Faktor geworden ist. 3 Tore schon in diesem Jahr. Also da macht jeder Spieler irgendwie gerade großen Spaß, finde ich.
Ja, ich finde, genau das ist es. Dass dieser Spaß und was du eben auch schon meintest, dass es für alle okay ist, wie viel Spielzeit sie kriegen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, ja klar, ich räume meinen Platz gerne, damit nur jemand anderes hier noch ein bisschen Spaß haben kann. Mhm. Und dass sie dann auch auf der Bank sitzen und halt mitfiebern und nicht, wie wir das ja bei anderen Spielern in der Saison auch schon gesehen haben, ausgewechselt werden und erstmal fuchsteufelswild sind. Also das ist wieder ein richtig gutes Team. Das hätte ich am Anfang der Saison so nicht erwartet.
Und ich glaube, das kann auch wieder eine erfolgreiche Saison werden. Sie haben in der Europa League noch gute Karten. Da hatte Jamie Leveling auf irgendeiner Pokalparty, war das glaube ich, ja auch glaube ich so ein bisschen im Überschwang der Gefühle gesagt, lass uns doch diesen Europapokal holen. Sie sind im DFB-Pokal noch drin, spielen da in Kiel. Das wäre dann, wenn sie da weiterkommen, wäre schon wieder Halbfinale. Also warum nicht wieder ein Titel für den VfB? Ja. Auszuschließen ist das nicht. In der Liga ist der nächste Gegner der Sportclub Freiburg aber erstmal und vorher natürlich Europa League. Und wir sind bei Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Wie haben wir das getippt?
Oh, das muss ich, warte, jetzt bin ich unvorbereitet.
Ich glaube, die Tendenz ist aber richtig.
3-1 haben wir das getippt. Ja, da habe ich den Bremern ein bisschen mehr zugetraut, als wir dann gezeigt haben.
1-0 ist es ausgegangen. Bayer gewinnt durch das erste Bundesligator von Ex-Real Madrid-Star Lucas Vázquez. Bremen zwar mit mehr Torschüssen und auch mit ein bisschen mehr Ballbesitz, aber ja, Leverkusen eben dann mit dem Tor. Wir gucken uns das jetzt hier bei uns in der Folge auch nochmal an, ne? Für alle die uns nur hören. Wir sind immer noch ein Videopodcast, ihr könnt uns bei YouTube dann auch angucken, da seht ihr alle wichtigen Szenen, über die wir sprechen. Also dieses Tor von Leverkusen, dieser finale Pass von Masa, wirklich Masa-Class, richtig gut gemacht und Leverkusen heilfroh, denn die gewinnen ihr erstes Spiel in diesem Jahr und haben weiter die Champions-League-Plätze im Visier und Werder hat ein Problem.
Ja, Leverkusen aber auch das erste Tor überhaupt aus dem Spiel raus. Ne? Also das Einzige, was sie vorher geschossen hatten, war ja dieser Elfmeter dann zum 1-4, meine ich, gegen Stuttgart. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Und bei Bremen, das Problem ist ja das alte, das bekannte. Nur das haben sie auf dem Transfermarkt nicht lösen können. Nämlich, dass du da vorne einfach keinen Knipser hast. Und ich finde, man kann den Kreis sogar noch ein bisschen weiterziehen, dass es halt Bremen echt schwer fällt, in die entscheidenden Situationen überhaupt reinzukommen.
Mhm. Ja, der Sportboss Clemens Fritz hat gesagt, ja, wir treffen aktuell auch häufig die falschen Entscheidungen. Er weiß, wovon er redet. Aber wenn du es dir einzeln betrachtest, also diese Spiele zuletzt gegen die Top-Mannschaften, gegen Dortmund, Frankfurt und Leverkusen, da waren ja oft Phasen dabei, die wirklich gut waren. Mhm. Aber am Ende nicht gut genug oder nicht lang genug in diesen Spielen und dann sind es eben zu wenig Punkte und jetzt eben schon 8 Spiele ohne Sieg und in den letzten 5 Spielen 4-mal ohne eigenes Tor.
Vor allem Marco Friedl jetzt im nächsten Spiel gelb gesperrt. Dann hast du Amos Pieper, der musste ja verletzt runter. Auch so eine super unglückliche Situation, weil er da ja mit Mio Backhaus so zusammenrauscht und sich beide erstmal das Knie halten. Mhm. Und er konnte dann halt eben nicht mehr weitermachen. Das heißt, die Defensive, die dich zuletzt vor Schlimmerem bewahrt hat, musst du halt jetzt auch umbauen.
Ja, aber Pieper soll am Montag die Entscheidung fallen, ob er spielen kann. Am Dienstag dann im Nachholspiel gegen Hoffenheim. Danach ist das Spiel gegen Gladbach, was wir schon angesprochen haben. Der Trainer Horst Steffen wird natürlich jetzt viel diskutiert, müssen wir da handeln oder nicht. Er hat jetzt erstmal das Vertrauen bekommen. Finde ich richtig.
Ich finde es auch richtig. Es kommt halt drauf an, mit welchen Erwartungen sie ihn geholt haben. Weil das hat bei Elversberg auch ein bisschen gedauert, bis das so funktioniert hat, bis er das Team so zusammen hatte, dass es halt zu seinem Spielstil gepasst hat. Es ist halt die Frage, ob Bremen diese Geduld hat. Mhm. Weil da, ich finde schon, dass das Umfeld einfach unruhiger ist und dass man sich so sehr danach sehnt, wieder Erfolge zu haben, dass man halt Jahr für Jahr wieder in diesen Abstiegsstrudel reinrutscht und gar nicht weiß, sich gar nicht erklären kann, wie das passiert ist.
Es hat jetzt ein Bangula gefehlt, da hast du gemerkt, okay, auf ihn sind sie schon sehr angewiesen. Mhm. Wenn er nicht dabei ist, dann fehlt da was im Werder-Spiel. Ja, aber sie sind zum Punkten gezwungen. Jetzt, ob das jetzt gegen Hoffenheim schon passiert, ist die Frage, aber dann eben im Spiel gegen Gladbach. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich eine Trainerdiskussion, wenn Werder dann immer noch sich nach unten orientieren muss.
Ja, nach dem Hoffenheim-Spiel eher nicht. Also sollte man auch einfach nicht. Aber ja, klar, Gladbach ist dann halt auch da irgendwo ein direkter Konkurrent.
Wir gucken auf das nächste Spiel vom Wochenende. Das ist Heidenheim gegen Leipzig. Das ist ein wenig überraschendes Ergebnis mit 0-3. Und da lagen wir, glaube ich, jetzt nicht so weit.
0-2.
Ja, guck mal.
Da waren wir sehr nah dran.
Ja. Also Leipzig ist in solchen Spielen sowieso immer sehr stabil, holt in dieser Saison aus den 9 Partien gegen Vereine aus der unteren Tabellenhälfte 25 von 27 möglichen Punkten. Also gegen die Kleinen können sie es. Und ich glaube, Heidenheim kann und will die Punkte auch eher gegen andere Mannschaften holen. Und zwar in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten. Wobei es gar nicht so schlecht aussah in der ersten Halbzeit. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit auch innerhalb von 8 Minuten die 3 Gegentore gekriegt.
Das ist halt, finde ich, das Bittere, dass sie schon, also auch wieder starke Laufleistung, starke Zweikampfführung und Leipzig nicht so richtig druckvoll, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sagen. Also da wäre schon was gegangen, da waren ja auch Chancen für Heidenheim da. Aber dann ist es halt auch irgendwo ein Qualitätsunterschied.
Genau, das wissen sie auch. So, die Qualität ist einfach vielleicht nicht erstligatauglich. Sie müssen über die Einstellung kommen und dann eben in den entscheidenden Spielen gegen die direkte Konkurrenz punkten. Allerdings jetzt erstmal in Dortmund wird es wahrscheinlich auch schwer. Dann gegen den HSV. Ich würde sie noch nicht komplett abschreiben.
Nee, aber guck mal, wir hatten sie schon abgeschrieben und dann haben sie sich irgendwann wieder hochgearbeitet. Klar, haben jetzt halt auch so ein Auf und Ab da drin. Ich finde halt, was in dem Spiel echt schade aus Heidenheimer Sicht war, dass du dann halt das Dritte noch kassierst. Weil es kann am Ende ja auch auf das Torverhältnis ankommen.
Das stimmt. Wobei, ja, wir müssen gucken, wie die nächsten Spiele verlaufen, ob sie vielleicht irgendwann auch abgeschlagen sind und dann, wenn du dann mal ein großes Punktepolster irgendwie hast, dann wird es auch im Kopf schwer, noch dran zu glauben.
Es ist halt bitter, dass die anderen dann punkten zumindest.
Ja, und bei Leipzig ist es ja so, jetzt gibt es dieses Nachholspiel beim FC St. Pauli, dann haben sie Mainz, Köln und Wolfsburg, das sind alles schlagbare Gegner. Ich habe schon gesagt, das können jetzt mit dem Spiel von Heidenheim 5 Siege werden. Dann geht es gegen den BVB, vielleicht ist Leipzig doch noch irgendwie ein Kandidat für die Vizemeisterschaft, muss man ja sagen.
Haben wir in der Hinrunde auch gedacht, dass das das Entscheidungsspiel wird, ne?
Ja. Am Freitagabend ging der Spieltag los mit St. Pauli gegen den Hamburger SV. Ein 0-0 der, sagen wir mal, nicht besseren Sorte. Und so ähnlich hatten wir es getippt, ne? Ich glaube.
Wir hatten ein 1-0 für St. Pauli getippt.
Ja.
Da haben wir nur nicht überlegt, wer dieses Tor machen soll.
Es war
beziehungsweise du.
Es war das erwartete zähe Spiel der beiden schwächsten Offensiven. Am Ende 0,7 XG zu 0,5. Ich glaube auch.
Zur Halbzeit war es, glaube ich, 0,03 auf beiden Seiten.
Also ja, also wenn das, ich habe ja gesagt, Gott sei Dank ist das ein Derby, das irgendwie auf eine andere Art und Weise Feuer drin ist. Also von daher, also ich glaube, der HSV, auch wenn er weiter auf den ersten Auswärtssieg warten muss, kann mit dem Ergebnis eigentlich ganz gut leben.
Ja, glaube ich auch. Also der Punkt hilft keinem so richtig, weil der HSV hätte sich schon gern ein bisschen da aus dem Tabellenkeller entfernt. Das gelingt dir halt einfach nicht, wenn du nur einen Punkt holst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Team hinterher denken muss, ach, da wäre mehr drin gewesen. Das war, also mir bleibt im Kopf diese Szene, als die Hamburger zu dritt aufs Tor von St. Pauli zulaufen. Rayan Philippe ist am Ball. Und dann hast du so das Gefühl, er steht da mit dem Auto, er kann vorwärts einparken, er kann rückwärts einparken und stattdessen zündet er das Auto an. Also dann wirklich missglückt das so und ist mehr oder weniger ein Rückpass. So kommt der Ball dann aufs Tor, wo du auch denkst, das ist vielleicht so eine Szene, wo mehr drin gewesen wäre. Denn Heuer Fernandes auch in der zweiten Hälfte noch ein, zwei Dinger stark gehalten. Aber das war's dann halt. Also mir wird von diesem Derby in Erinnerung bleiben, dass es Bilder gab, wo den Leuten das Bier gefroren ist.
Und mir bleibt in Erinnerung, dass wir jetzt den schnellsten Spieler der Liga haben mit Ricky Jade Jones. Der war vorher schon schnellster Spieler der Welt, als er nach St. Pauli gekommen ist. Wurde irgendwo bei seinem Ex-Verein mal mit 37,6 km/h gemessen und hat jetzt in dem Spiel 36,46 km/h geschafft. Kann man sich nichts von kaufen?
Nee,
vor allem. Aber man ist zumindest mal eine Attraktion.
Ja, das war halt ja auch eine super gute Szene. Aber Capaldo war es dann, meine ich, der ihn den Ball dann irgendwie noch abluchst. Das ist halt bitter. Also wenn du der Schnellste bist, aber nicht schnell genug.
8 Punkte hat St. Pauli zu Hause erst geholt. Das ist natürlich zu wenig, wenn du die Klasse halten willst. Jetzt müssen sie schon nochmal gucken. Wir haben eben über den Trainer gesprochen, Alexander Blessin, der in Frankfurt gehandelt wird. Glaubst du, dass St. Pauli mit ihm bis zum Saisonende durchhalten wird, egal wie es läuft, auch wenn es so aussehen sollte, dass sie, ja?
Ja, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass da aus dem Umfeld gar keine Diskussionen kommen. Auch jetzt so nach dem Derby nicht. Das war ja jetzt nicht so, dass es hieß, er hat sich vercoacht oder er hat die Mannschaft verloren, die Kabine verloren oder so, sondern dann es waren im Endeffekt die 11 auf dem Platz plus dann halt die Auswechselspieler, wo es einfach nicht für mehr gereicht hat. Und ich glaube, das ist denen im Verein auch ganz bewusst.
Nächstes Spiel ist das Nachholspiel gegen Leipzig und dann ist gegen Augsburg wieder eines dieser Spiele, wo du dann aber punkten musst. Und der HSV spielt als nächstes gegen die Bayern. Mal gucken. Wir wissen ja jetzt, vielleicht geht da doch was. Mainz gegen Wolfsburg war am Samstag auch noch. Mainz schlägt die Wölfe mit 3-1. Wie hatten wir das vorhergesagt?
Muss ich auch gucken.
Ich glaube, Tendenz stimmte zumindest wieder.
2-1 haben wir gesagt.
Ganz wichtiger Sieg für Mainz nach Rückstand. Wolfsburg durch Amura früh vorne und dann dreht Mainz in den letzten 25 Minuten das Spiel durch Tietz, Bell und Amiri. Und große Diskussionen gab es um eine Szene, die wir jetzt uns auch nochmal angucken. Handelfmeter für Mainz. Kannst du dich daran erinnern, an die Situation?
Ja.
Wolfsburgs Pecinovic wird aus nächster Nähe angeköpft. Der Ball geht an die Hand. Er hat auch irgendwie keine Chance, die Hand wegzuziehen. Sie ist so ein bisschen vom Körper weg, aber auch für mich keine unnatürliche Handhaltung. Das wird ja immer irgendwie argumentiert. Es gab schon keine Elfmeter für sowas, sagen wir es mal so.
Ich möchte ehrlicherweise keine Meinung mehr zu Handelfmetern abgeben, weil ich bei jedem Elfmeter denke, ja, ist schon mal gepfiffen worden so. Oder also
ist auch schon mal nicht gepfiffen worden.
Genau. Also es gibt ja gar keine klare Linie da.
Ich frage mich halt immer, wie das ist mit dieser natürlichen oder unnatürlichen Handbewegung, also es ist ja in der Bewegung, hast du die Arme ja immer ein bisschen abgespreizt. Du kannst ja die Arme nicht hinter den Rücken binden.
Nee, das ist auch, finde ich, kein Argument, weil es gab ja auch schon teilweise Handelfmeter, weil einer auf dem Boden saß und der Ball ging an die Hand oder er krätscht und dann musst du natürlich, um das Gleichgewicht zu halten, den Arm irgendwie ein bisschen abspreizen und dann geht er da dran. Ist für mich eine natürliche Handhaltung. Aber auf der anderen Seite, natürlich lenkt er die Schussbahn dann ab. Ich werde es nie verstehen, glaube ich.
Ich glaube, es war zum Glück auch, sagen wir dann immer, auch jetzt nicht spielentscheidend jetzt in diesem Fall. Es war ja das dritte Tor der Mainzer dann. Klar, es war dann der Deckel drauf. Aber es war dann schon auch ein verdienter Sieg, ne, für Mainz. 22-7 Torschüsse, 60% Ballbesitz. Sie sind mehr gelaufen und sind unter Urs Fischer einfach wieder richtig gut in der Spur.
Ja, voll. Also ich meine, Wolfsburg hat auch schön mitgeholfen. Da kam ja dann irgendwann wirklich gar nichts mehr. Mhm. Da wurde, ich habe teilweise Artikel gelesen, wo ihnen auch die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen wurde und ich dachte mir...
Wegen dieses einen Spiels?
Oder so grundsätzlich? In diesem Spiel, also dass dieses Spiel nicht Bundesliga-tauglich war und ich finde, warst du das oder warst Jens, der Wolfsburg schon in Richtung Europa geredet hat? Das warst du, ne?
Ja, wenn Sachen nicht stimmen, dann war das immer Jens.
Ja, dann war es immer Jens. Ja, und das ist kein Spiel. Bitte, ich hoffe, dass diese Mannschaft nicht international spielt in der kommenden Saison, weil das wäre, glaube ich, für das, die Außenwirkung der Bundesliga nicht gerade zuträglich.
Das Problem ist halt, sie haben schon 7-mal nach einer Führung wieder Punkte abgegeben. Wenn du das mit dazu rechnest, dann würde vielleicht wirklich was gehen Richtung Europa. Und haben doch eigentlich auch so gute Leute.
Ja.
Aber haben jetzt das Luxusproblem, dass Amura wieder da ist. Und jetzt hat Amura auf links gespielt, Pecinovic vorne. Vorher, als nur einer von den beiden auf der Neun gespielt hat. Und sie hatten dahinter die anderen hier, Wimmer, Maier und Eriksen, war es eigentlich viel besser. Also vielleicht...
kann man es als Ausrutscher dann so abtun und sagen, beim nächsten Mal dann bitte nur einer von beiden und dann kannst du halt einen rausnehmen, den anderen einwechseln.
Ja.
Aber bei wem, also wie willst du das dann machen? Weil Amura natürlich vom Afrika-Cup zurückkommt und mit dem Anspruch wieder dann halt da in der Startelf zu stehen und Pecinovic es aber in seiner Abwesenheit super gut gemacht hat.
Ja, aber er ist der junge Spieler, den man vielleicht jetzt auch eher dann nochmal wieder auf die Bank setzen kann. Es ist ein Luxusproblem. Ich glaube, Wolfsburg kommt da jetzt nicht mehr in irgendeine Bedrängnis. Das wird dann jetzt wahrscheinlich wirklich so eine egale Saison, trotzdem unter den Ansprüchen, die sie eigentlich haben in Wolfsburg.
Und ich finde, wenn du halt gegen die Teams unten immer maximal einen Punkt holst oder halt dann auch mal gar keinen, dann wird es schon noch eng.
Es gibt so viele andere. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg in Abstiegsgefahr gerät.
Können wir ja am Ende der Saison nochmal drüber reden.
Ja. Mainz dagegen guckt wirklich oder macht wirklich auf sich aufmerksam. Ich glaube, dass diese Entscheidung, Urs Fischer zu holen, richtig war. Man hat wieder die Bedeutung von Amiri gemerkt, der reingekommen ist, der sowas dann auch an sich reißt und die Verteidigung der Mainzer mit Posch, der auch jetzt neu dazugekommen ist, und Bell und Chor. Also diese Dreierkette, da möchte ich kein Stürmer sein.
Nee. Chor hat doch auch, glaube ich, die 5. Gelbe gesehen, ne?
Hat er eine gelbe Karte gesehen?
Ich meine, der
die
hat
5. Raus, das war doch dann schon die 10. oder nicht?
Dachte ich auch. Der war diese Saison schon 2-mal gesperrt, aber einmal gelb-rot und einmal rot.
Ah, dann ist es erst die 5.
Ich glaube schon, ja.
Naja, auf jeden Fall Posch, die meisten Ballkontakte, meisten Pässe, also auch richtig geglückte Verpflichtung für die Mainzer, die jetzt nach Leipzig müssen. Und der Wolfsburg spielt in Köln am Freitag. und hat danach Leipzig, Stuttgart und Hoffenheim. Also vielleicht wäre es für Wolfsburg gut, in Köln jetzt mal zu punkten. Freiburg gegen Köln, das letzte Spiel, über das wir reden. Freiburg gewinnt 2-1. Erst das 1-0 für Köln durch ein Eigentor, Rosenfelder war es, glaube ich. Dann 1-1 Scherhand und das 2-1 durch Matanovic, der verschießt doch einen Elfmeter. Und dann wurde es nochmal eng. Köln hinten raus, wirklich mit ganz viel Druck, mit vielen Gelegenheiten. Da wäre ein Punkt verdient gewesen
für den FC. Wir hatten ja auch 2-2 getippt, ne? Aber Lukas Kwasniok hat anscheinend am Donnerstag nicht zugehört. Ich habe gesagt, El Maler direkt nach der Pause. Und er hat ihn leider erst in der 67. gebracht und dann... Die Freiburger sind halt in den 10 Minuten nach der Pause am anfälligsten.
Ja, er war aber ein bisschen krank. Vielleicht wäre es zu früh gewesen, ihn nach der Pause zu bringen.
Einwechseln, wieder auswechseln.
Ach so, ja, oder so.
Nee, Köln, ja, hätte sich den Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Wobei ich sagen muss, dass qualitativ die Chancen von Freiburg dann schon auch gut waren. Also da wäre auch das eine oder andere noch möglich gewesen. Eben ein verschossener Elfmeter, obwohl da Schwäbe, finde ich, das auch richtig gut macht. Der wartet ja echt super lange, geht dann runter und ich habe nachher noch ein Bild gesehen, der hatte die Namen der Schützen auf seiner Flasche. Ist jetzt auch nicht so üblich bei einem Bundesligaspiel, ne? Dass du immer die Namen von den Elfmeterschützen da drauf hast.
Ja, ist dann eher so bei Pokalspielen, wo du auch mit Elfmetern rechnen kannst. Aber das, ja, ich finde, auch das ist dann nur professionell. Ich meine, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Fußballspielen und Gegneranalyse. Da erwarte ich eigentlich schon, dass man auch so ein bisschen weiß, wie die Elfmeter schießen.
Aber weiß er ja nicht, dann muss er ablesen.
Ja, aber vielleicht, das reicht ja, wenn du es irgendwo, wie bei einer Klausur, du musst nur wissen, wo es steht.
Ja.
Freiburg jetzt 7. in der Tabelle, an Frankfurt vorbeigezogen, also doch da möglicherweise wieder
und weißt du Europa-Hoffnung? Warum? Wegen des Torverhältnisses. Und das ist halt das, was bei der Eintracht aktuell echt das Problem ist.
Und die Kölner, jetzt können wir es, also wir haben zuletzt gesagt, der Druck ist jetzt erstmal raus, aber jetzt kannst du das Glas auch wieder nur halb voll sehen. Von den letzten 10 Spielen haben sie nur 1 gewonnen. Vielleicht wird es jetzt doch wieder ein bisschen ungemütlich, wenn sie jetzt am Freitag gegen Wolfsburg zu Hause nicht gewinnen.
Gut, die Statistik hätte ja auch gestanden, wenn sie jetzt einen Punkt geholt hätten. Ich glaube, dass du als Köln nicht unbedingt den Anspruch hast, gegen Freiburg wirklich zu gewinnen.
Ja, und das Spiel war ja auch nicht schlecht.
Nee, es war ein okayes Spiel, wo sie sich einen Punkt verdient hätten. Und das ist dann vielleicht am Ende ein wichtiger Punkt. Aber Köln sehe ich da jetzt auch nicht unten reinrutschen.
Nee, aktuell auch nicht, weil es auch hier eben einfach zu viele andere gibt, die gerade eine größere Baustelle haben. Dann haben wir alle Spiele der ersten Liga durchdekliniert und gucken jetzt noch auf die zweite Liga. Und da war natürlich die ganz, ganz große Frage, wie verläuft denn das Debüt von Edin Dzeko beim FC Schalke? Gegner war der 1. FC Kaiserslautern. Dzeko wird beim Stand von 0-2 in der 67. Minute eingewechselt und macht 20 Minuten später direkt sein erstes Tor für den FC Schalke. Und ich finde, da hat man tatsächlich auch gesehen, welche Qualitäten er mitbringt.
Ja, ich habe das ja so ein bisschen angezweifelt, weil er ja auch mit dieser Fußprellung kam. Und ich dachte, boah, also es ist ja auch immer ein Risiko dabei, wenn du dann halt so einen alten Spieler holst und dann halt noch verletzt und du weißt nicht, wann er richtig fit wird. Und dann hat es echt lange gedauert, bis er kam. Also ich hätte ein bisschen früher mit ihm gerechnet. Und dann siehst du, ja geil, wenn du den halt auch nur für 20 Minuten aufs Feld bringen kannst, der kann dir so viel geben.
Auch beim 2-2, was Schalke dann noch geschafft hat, in der 90. durch Karaman, war er im Gewusel mit drin. Ich glaube, auch da ist dann ausschlaggebend, wenn dann Dzeko steht, bist du als Gegenspieler automatisch ein bisschen verunsicherter. Es war natürlich jetzt kein Sieg für den Tabellenführer, aber ich glaube, dieser Last-Minute-Punkt und das erste Tor
auf Schalke,
das ist sehr, sehr viel wert und Edin Dzeko fasst das auch nochmal zusammen.
Ja, natürlich. Diese Woche war eine schöne Woche für mich, denke ich auch für die Schalke 04-Fans. Und wir wollten eigentlich diese Woche mit Sieg, mit 3 Punkten, aber leider haben wir nicht geschafft. Und, aber wie gesagt, trotzdem, diese 2-2 fühlt sich wie ein Gewinn, weil wir waren schon unter 0-2 und besser 1 als kein Punkt.
Ja, da hat er gut gerechnet.
Schalke bleibt auf jeden Fall Tabellenführer. Der nächste Gegner ist der VfL Bochum. 2 Punkte hinter Schalke, jetzt Darmstadt nach dem Sieg gegen Nürnberg. Dahinter Paderborn und Elversberg und Hannover jetzt auf Platz 5 nach dem Sieg gegen Düsseldorf. Und dann haben wir alles Wichtige erwähnt.
Ja, und es ist auch schön, dass die noch mal ein bisschen näher zusammengerutscht sind. Dass da immer, jede Woche lässt der ein oder andere ein paar Punkte liegen und dann wird es richtig spannend hinten raus.
Jetzt haben wir erstmal eine Europapokalwoche vor uns. Nachholspiele in der Bundesliga haben wir mehrfach erwähnt. Am Dienstag Bremen gegen Hoffenheim und St. Pauli gegen Leipzig. Und dann Champions League mit diesem Mammutspieltag, alle gleichzeitig. Gibt es alles live zu hören bei uns in der App?
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Das legen wir euch ans Herz und dann am Donnerstag wieder das Bundesliga-Update. Euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören.
Bis bald.
Tschüss.